VW immer stärkeren Fokus auf den Gebrauchtwagenmarkt richtet. Heißt mit anderen Worten, VW möchte selber bei Leasingrückläufern, also beim Verleasen der Fahrzeuge, die Fahrzeuge auf der eigenen Bilanz halten. Ich habe eine Zahl irgendwie in den letzten Tagen gelesen, dass ein Kunde über den Lebenszyklus eines Fahrzeuges bei VW im Schnitt, egal ob es ein Polo oder ein Audi A8 ist, durchschnittlich 80.000 Euro für Dienstleistungen rund um das Auto ausgibt. Der Elon Musk, der hat ja ein kleines Unternehmen mit dem Namen SpaceX und die haben jetzt das 10. Mal das Starship gestartet. Also die ganz große, die schwerste Trägerrakete, die jemals gebaut wurde.
Einen zauberhaft guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks, die unangefochtene Nummer 1 der Mobilitätsunterhaltung. Ich sitze wie immer mit dem fabelhaft gelaunten Michel Stumpe in einem Studio. Das ist gelogen, wir sitzen vor dem Laptop. Und ich wundere mich, du hast ein Metallica-T-Shirt an. Warum?
Bin voll der Fan, wer nicht? Ja, also. Und jedes Mal, wenn ich das Ding überziehe, fühle ich mich so ein bisschen punkig. Weißt du, das ist geil. So ein bisschen metalig, so ein bisschen so wacken. Die Schuhe werden auch ein bisschen schlammig. So, das ist einfach, da passt einfach alles.
Lassen wir uns jetzt zusammen tätowieren, wenn du Rocker bist.
Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich ein Tattoo will oder nicht. Das überlege ich auch. Ich stehe schon 20 Jahre und ich habe mich bisher immer dagegen entschieden. Ja, mal, muss ich mal gucken.
Für die Seriosität, das ist nicht zuträglich.
Weiß ich aber gar nicht, kommt ja drauf an. Es gibt ja diese Leute, die, ich hatte mal einen Vertriebsleiter, schöne Grüße an Andreas Sujata, der wog 150 Kilo in seinem Höhepunkt, war Bodybuilder und der ist voll tätowiert, kommt auch aus Köln, beziehungsweise Nein. Aachen.
150 und, Kilo?
Ja, der war ein Beefcake, ja. Und bis zu den Handgelenken ist der tätowiert, auf beiden Seiten und dann aber ganze Körper und halt bis zum Halsansatz.
Ja, das ist Commitment, sage ich mal. Wir könnten mit was Kleinem anfangen, zum Beispiel meinem Namen.
Ja, auf Stirn dann aber, oder?
nein, jeder Hörer da draußen kann ich nur sagen, lass dich auf keinen Fall tätowieren. Das machen nur Kriminelle und Asoziale.
So, ich habe diese Woche noch was über dich gelernt, neben den Tattoos. Ich habe mir nämlich den Podcast mit dir und dem Iskender angehört.
Nein, hast du gemacht? Es sind ja nur zwei Stunden.
Na klar. Na, ich habe die ersten 57 Minuten habe ich über den Tag verteilt geschafft.
No
die zweite
way,
Hälfte
ehrlich?
muss ich mir noch anschauen. Ja, ja. Was ich aber toll fand, war, du sprichst Türkisch. Wie sagt man denn herzlich willkommen auf Türkisch?
Hoş geldiniz.
Ja, guck mal. Das ist eine geile Sprache. Ja,
super Sprache. Atatürk, also viel Latein, endungsbasiert, ganz regelmäßig, gibt keine irregulären Verben und nichts. Atatürk hat das vom Arabischen sozusagen ins Lateinische, wenn man so möchte, gebracht. Wahnsinnig.
Ja, die Schrift, ne?
Aber auch den Syntax sozusagen und auch die Semantik.
Ach so, okay.
Ja. Also sozusagen hat natürlich gibt es immer noch arabisch entlehnte Worte, aber hat da echt, es ist genau wie Latein. Also es ist eine endungsbasierte Sprache. Die Konjugation und Deklination funktioniert letztlich, indem du das Wort hinten veränderst oder was dran packst. Das hängt so ein bisschen an den Vokalen und so im Türkischen, wie sich das verändert. Deswegen gibt es Wörter, die zum Beispiel relativ viele Üs haben, wenn da Deutsche sich drüber witzig machen. Das liegt einfach an, dass die Aussprache leichter ist. Sozusagen der Vokal, der vorher kommt, der bestimmt, wie nachher die Deklination funktioniert. Also man nennt das Vokalharmonisierung. Dass du einfach, dass das Reden einfach leichter fällt. Deswegen verändern sich Worte sozusagen anders, also je nach Vokal. Aber es ist eine super, super Sprache. Also ich sag jetzt mal, easy to learn, hard to master, ja, jetzt so wie Nazım Hikmet sozusagen Gedichte schreiben, das kriegst du natürlich nicht mit irgendwie 2 Jahre Volkshochschule hin, aber ich glaube, mal jemanden beeindrucken, wenn man essen geht, das geht eigentlich relativ zügig.
Wo hast du das gelernt? Weil du eine türkische Freundin hattest?
Ich hatte tatsächlich...
Die Schwiegereltern beeindrucken musstest?
Ich hatte tatsächlich 5 Jahre lang eine türkische Freundin. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße gehen an sie raus. Ich weiß nicht, ob sie namentlich genannt werden will, ob sie noch mit mir in Verbindung gebracht werden will, aber nein, also sie ist, wir sind wieder sozusagen echt gut befreundet. Das ging immer lange davor. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Da war ich so 14 oder so. Oder warte, war ich 14 oder 15? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte sowohl meine Eltern als auch ich den Eindruck, dass ich viel Energie habe und dass ich vielleicht irgendwas machen sollte. Und
wo kommt das her? Was glaubst du?
Das ist schon endogen, das ist schon angeboren. Ich glaube, heute würde ich wahrscheinlich medikamentös eingestellt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Damals hatte ich halt Glück, dass meine Eltern da tolerant waren und meine Lehrer. Auf jeden Fall durfte ich mir aussuchen, was ich nachmittags mache. Und dann habe ich gedacht, was hilft mir in meinem Alltag am meisten? Und das war wirklich so. Da habe ich gesagt, da lerne ich Türkisch. Weil ich komme aus der Vorstadt, aus Hürth in Köln. Und ich habe, das ist eine sehr lebensnahe Umgebung. Sehr ehrliche Umgebung. Meine ich ernst. Und dann... Ja. Habe ich da angefangen, Türkisch zu lernen. Da bin ich zu einer Sprachschule gegangen tatsächlich. Und das ging tatsächlich, das weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe, aber da bin ich dann immer nach Köln reingefahren und habe dann Sprachunterricht bekommen und fleißig Vokabeln gelernt. Und dann kommt man relativ zügig auf einen okay Stand im Türkischen, wenn man ein bisschen sprachaffin ist. Wie gesagt, ein okay, also low, ne, nicht wie mein Englisch.
Aber kannst du so Business-Konversationen führen und so? Oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das, ich glaube da, aber man muss ehrlicherweise sagen, wenn jetzt bei mir einer sagt, im Januar geht's los in der Türkei und ich hätte, ich würde ein bisschen Zeitkonto dafür eingeräumt bekommen und hätte die finanziellen Ressourcen, dann würde man das sicherlich bis dahin schaffen. Also ich glaube, so sattelfest ist der Grundgrammatik, die ich da habe, noch. Und die am Ende musst du eine Menge Vokabeln lernen.
Ja, genau, wenn du Basics hast, ne? Dann,
und dann
geht's ja relativ
würde
gut.
Ich sagen, dass ich dort überleben kann. Aber diese verhandlungssicher ist immer so eine große Aussage. Ich kenne, also selbst im Englischen würde ich manchmal noch behaupten, dass es schwierig, sozusagen, wenn es wirklich knallt, da obwohl im Englischen vielleicht nicht, aber in allen anderen Sprachen. Im Türkischen, also das würde ich wahrscheinlich in 4 Monaten hinbekommen. Sag ich, das wäre jetzt meine, so proud bin ich zu sagen, dass das würde wahrscheinlich gehen.
Das könnte ja auch ein Competitive Advantage sein, wenn es irgendwelche türkischen Gründer gibt, die Lust haben, bei InCharge irgendwie...
Auf jeden Fall. Also sozusagen, ich durfte bei einer Konferenz sprechen im Januar in Istanbul. Mhm. Und das also auf der Konferenz selber, ich habe natürlich auf der Bühne kein Wort Türkisch gesprochen. Aber nebendran und sonst was, wenn man so ein bisschen, also A, wenn du natürlich auf was reagieren kannst, wenn Leute Türkisch reden und du sagst dann was oder du gibst zu verstehen, dass du das verstanden hast, weil passiv ist natürlich immer sehr viel leichter als aktiv. Vor allen Dingen, wenn du einen visuellen Kontext hast. Also ne, der eine hält dem anderen ein Glas hin und sagt dann und weiß, okay, das eine bedeutet Wasser, das andere ist irgendein Verb, dann weißt du schon, schenk mir mal was ein. Also muss man jetzt die Sprache nicht besonders gut können, sondern einfach nur aufmerksam sein, ehrlicherweise. Das kommt natürlich dann, ist natürlich ein Partykracher, wenn du da erstmal ein paar Sachen sagst. Das baut eine gewisse Nähe auf und das hilft ja bei zwischenmenschlichen Erstkontakt, wenn man so ein bisschen Vertrauen aufbaut. Insofern könnte das ein Vorteil sein, aber es hat sich jetzt noch nicht ein Investment niedergeschlagen.
Ich habe das mal gehabt, als wir übernommen wurden von einem französischen Konzern, habe ich keinem erzählt, dass ich Französisch verstehe und dann irgendwann auch sprechen konnte. Und die haben dann in den Verhandlungen immer miteinander Französisch gesprochen, wenn ich im Raum war. Und ich habe dann halt jedes Wort verstanden, habe denen das aber nicht gesagt. Und habe dann irgendwie 7, 8 Monate, nachdem wir dann Teil des PSA, jetzt der Landeskonzerns geworden sind, den Leuten verraten und dann einfach angefangen mit dem Französisch zu sprechen. Und dann ist die Farbe einfach komplett aus dem Gesicht gefallen.
Ja, also im Herzen Europas, ich würde das ja auch nie machen. Ne? Also sozusagen, ja. Ich würde, die Wahrscheinlichkeit, dass man niemanden, also Französisch, Italienisch, selbst Deutsch und so, wäre ich so vorsichtig, weil du weißt nicht, was die Leute mal gelernt haben. Also das ist echt dumm, sowas zu machen, zu glauben, der andere kriegt das nicht mit. Das ist wirklich, wirklich dumm, aber geil lustig. Das ist natürlich unfassbar lustig und ein Asset. Gib mal 1, 2 Highlights, wo du sagst, holy shit, das hat mir richtig geholfen. Also entweder persönlich über die Person was rauszufinden, was dir geholfen hat, oder sogar businessseitig in der Verhandlung.
Ja, du kriegst halt die ganzen Nuancen mit, ne? Also Sprachen sind ja nicht nur Inhalt, sondern sind halt auch Gefühle, ja? Und die drückst du halt in Sprachen anders aus als, oder in Muttersprachen anders aus, als wenn jetzt irgendwie Nicht-Native-Speakers Englisch sprechen, ja? Alleine dieses Wort appreciate im Englischen, sag ich mal, ja? Das ist ein Wort, das nutze ich, seitdem ich in Amerika gewohnt habe. Einfach weil in Amerika heißt das halt mehr als ich weiß dich zu schätzen, ja, oder ich danke dir, sondern da ist es wirklich sozusagen viel mehr, ja. Da gehört sozusagen zu, du bist dankbar dafür, dass das passiert, du findest den Typ gegenüber top, ja, du findest das, was er gemacht hat, top, ja. Also das ist sozusagen viel, viel mehr als dieses Wort im Deutschen ausdrückt. Und deswegen sind diese Nuancen, glaube ich, in Sprachen immer total spannend. Oder zum Beispiel im Niederländischen gibt es ein Wort, das heißt gesellig. Ja, im Deutschen würdest du sagen,
das heißt
gesellig, ja, heißt auch saufen, ja, in Holländisch. Gesellig. Ja, das heißt saufen, das heißt gemütlich, das heißt gute Zeit, ja, das heißt, man sozialisiert und so weiter, ja. Gesellig im Deutschen würde ich jetzt nutzen, wenn ich sage, also würde ich wahrscheinlich im Sprachgebrauch gar nicht mehr nutzen, weil es voll oll ist, das Wort irgendwie. Aber da in Holländisch hat das wichtige Bedeutung oder im Dänischen dieses Hygge, ne?
Ja.
Da wo du, das sagt auch dieses heimische, gemütliche, familiäre und so, da gibt es im Deutschen auch kein direktes Wort für. Also ich finde das total spannend. Im Französischen hast du das halt auch, ne? Und was
Schwedischen
halt,
Fika.
Fika ist
Coffee
Break.
Exakt, genau. Die Coffee Break. Sagen, ja, nichts, genau. Nicht anzügliches, sondern ja, genau, es ist ja, die Teestunde, wenn es draußen kalt ist und drinnen knistert leise sozusagen der Zapfen im Feuer. Das ist sozusagen Fika.
Ja, genau. Und im Französischen hast du halt sozusagen auch im Geschäftlichen, habe ich festgestellt, hast du halt sozusagen, ich würde sagen, Kontext und Content hat irgendwie so 30% Relevanz, ja, in Geschäftsbeziehungen, und der Rest ist, würde ich sagen, was halte ich von dem Typen gegenüber oder von der Dame gegenüber, die mir gegenüber sitzt. Und wenn du da nicht sozusagen auch zwischenmenschlich es schaffst, die Person zu überzeugen, wiederholt übrigens, ja, es ist nicht wie in Deutschland, wir haben uns einmal für eine Richtung entschieden und dann machen wir das, sondern im Französischen musst du dich quasi wie bei einer Teenager-Beziehung immer wieder gegenseitig bestätigen, dass was du gerade machst, dir sinnvoll ist und dass du der Richtige an der Seite des Gegenübers bist. So. Und das war schon sehr auffällig in den Verhandlungen, dass die sich wirklich immer wieder gegenseitig rückversichert haben, dass der Stumpe, der ihn gerade gegenüber sitzt, keinen Schwachsinn erzählt und dass er ein solider Typ ist und nicht irgendwie sich da die Dinger aus dem Popo zieht. Ja.
Und um Stereotyp zu bleiben, ich habe gerade noch kurz meinen Parkvorgang hier abgeschlossen vor der Tür, weil hier wird nämlich um 9:30 Uhr kommt immer die Dame rum die kennt mein Auto schon, um es mal vorsichtig zu sagen. Bei Franzosen, jetzt bin ich mal sehr Stereotyp und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, der hier zuhört. Ist der Gap zwischen, also die Körpersprache, wenn ein Franzose mit dir Englisch reden muss, und das ist leider ein Müssen für die, versus er kann mit dir Französisch sprechen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist aus meiner Erfahrung, auch im M&A-Bereich und so weiter, das ist Tag und Nacht. Du kannst das eigentlich nicht auf Englisch machen. Und was ich rausgefunden habe, am Anfang habe ich gesagt, was sind das für arrogante Typen und Frauen, und mit denen kann man gar nicht arbeiten. Aber das ist eine unfassbare Unsicherheit, weil die englische Sprache denen einfach, weil es denen schwerfällt und die das vielleicht nicht so früh in der Schule gelernt haben. Oder einfach, das scheint mir eine sehr große Hürde zu sein. Nicht mehr in dem Umkreis und in der Bubble, in der ich mich jetzt hier befinde oder wir uns hier befinden. Aber so im Geschäftsumfeld ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen. Und da, also sozusagen, wenn du da schaffst, sozusagen das auf Französisch zu hören oder sogar mit denen zu reden, es ist Tag und Nacht mit denen zu sprechen, du hast einen ganz anderen Zugang, einen komplett anderen Zugang zu den Menschen, wo vorher sozusagen die Zugbrücke hochgezogen war, ist beim anderen, also sitzt du da mit jemandem auf einmal am Tisch, der dir ernsthaft zuhören will und gegebenenfalls sogar dir wohlgesinnt ist nach dem Gespräch. Also die Sprache, ja, transportiert sehr viel mehr als die einzelnen Worte, die gesprochen sind. Da gebe ich dir in jedem Fall recht. Und das ist ein super, super Key. Da musst du, die meisten Sachen im Business sind eigentlich, wirst du immer auf Englisch machen. Zumindest jetzt noch. Vielleicht wird das Chinesisch sein irgendwann. Aber ich glaube, in unseren Lebzeiten wird das Englisch sein. Aber ich sage immer, der Weg zur Kaffeemaschine, wenn du da 10 Worte die Landessprache sprichst, halbwegs. Und das transportiert natürlich viel mehr als die Worte, ne? Weil du sagst ja was und das ist kontextbezogen. Idealerweise kannst du die Sprache so gut, dass du auch, das ist ein bisschen lustig oder du benutzt ein Wort. Das langt, also hört sich jetzt doof an, jeder kennt das Wort Hügge. Aber das
zeigt ja auch Interesse, ja?
Ja, aber jetzt, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, wie jeder Hügge kennt, aber du sagst auf Dänisch einen Satz und sagst, hey, das ist ja sozusagen hier, wir haben ja keine Ahnung, ein Hügge-Meeting gerade und sonst was, dass die merken, dass du den kulturellen Kontext ein bisschen mitbekommst, das hat auch nichts mit Manipulation oder so zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass zwei Menschen dann miteinander reden und nicht nur Positionen miteinander abgeglichen werden. Und das ist eigentlich der erste Schritt dazu, dass man dahin kommt, wo man zusammen hin will, dann ist es ja eben kein Zero-Sum-Game. Es ist ja nicht so, dass du die allermeisten Gespräche in deinem Leben sind eigentlich, wenn du die gut machst, sind die für beide sinnvoll. Oder du hast das Gespräch nicht, weil es irgendwie keine Schnittmenge gibt, aber das hat mir immer geholfen. Deswegen mag ich das gerne, 10 Standardsätze in jeder Sprache zu haben, das hilft immer.
Jetzt haben wir eine Viertelstunde eine Masterclass in Cross-Cultural Management hier gegeben.
Ja, guck uns doch mal an. Wir sind doch die Diversität in Person. Du wohnst in Osnabrück, ich wohne in Berlin. Ich heiße Michael mit A, du heißt Michel.
Ja komm, das ist ja bei mir aber fast schon revolutionär, ja, dass man das A einfach mal weglässt.
Wie kam es dazu? Viele, viele Leser und Hörer fragen sich, wo kommt der Name her?
Fragt sich keiner, oder?
Nee, fragt sich keiner. Also nur meine Mutter ist so groß. Meine Mutter ist ein Riesenfan von dir, ehrlicherweise. Ja, die sagt, okay. Die hat auch, hast du gesehen? Hat eine flammende Review geschrieben unter der letzten Folge. Danke. Und unter einem wirklich Synonym, das kein Mensch entdecken kann, aber ich entlarve sie hiermit. Das ist, sie ist sozusagen rechtlich dazu verpflichtet, diesen Podcast gut zu finden.
Ja.
Also zwei, also
weiß, keine Ahnung, ist ein norddeutscher Name, ne?
Ist norddeutsch, okay.
Und kommt irgendwie, also, du kennst ja die Deutschen, Michel, so bin ich hoffentlich nicht. Also faul und schläfrig, ja, das ist sozusagen.
Ich glaube
aus
schon,
der,
dass du faul bist, aber im guten Sinne. Faul und schlau ist immer eine gute Kombination. Mein bester Kumpel Andi sagt immer, gefährlich wird es nur, wenn die Dummen fleißig werden. Dann musst du total aufpassen. Wenn die schlau und faul sind, ist eigentlich mega geil, weil die bauen.
Sind.
Genau, weil die bauen dann geile Lösungen, automatisieren alles, weil die sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Schlau und faul ist gut. Dumm und fleißig ist ganz schlecht in der 2x2-Matrix. Die machen alles kaputt sozusagen. Die sprengen die Brücke.
Meinst du
drauf
das unten links sozusagen im Quadrat?
Genau,
ja.
Da willst du nicht hin. Ja, jetzt ist der Podcast ja eigentlich schon fast rum. Jetzt fangen wir auch nicht mal mit Mobilität an, oder? Doch.
Ich hab ein Thema mitgebracht, nachdem du quasi meine ganze Vorbereitung gelöscht hast.
Habe ich das wirklich gemacht? Man muss, lieber Hörer, im Vorgespräch, ich wurde gescholten. Also erstmal hatte ich so ein bisschen, ich habe schlecht geschlafen heute Nacht. Also für die Leute, die es interessiert, niemanden, aber ich wollte zwar loswerden. Dann bin ich 3-4 Minuten zu spät, also ich konnte mich nicht vorbereiten heute Morgen. Dann bin ich zu spät gekommen zu dieser Podcast-Aufnahme, nur um dann gesagt zu bekommen, ich hätte irgendetwas,
Du hast unseren Gast für nächste Woche.
Ja, ich sehe, du meinst Zeile 8. Ich bin gerade in dem Ding. Pass auf.
Komm, brauchst du nicht rekonstruieren. Ich hab's auch im Kopf.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe deine Vorbereitung gelöscht. Ich wollte einfach für Waffengleichheit sorgen, dass wir beide nicht vorbereitet sind. Verstehst du? Das ist einfach.
Zum Glück ist meine Demenz noch nicht so weit fortgeschritten,
also
dass sie.
Ich bin für alles bereit. Hit me.
Alles klar. Ein Thema, was ich echt wirklich spannend finde aktuell, und das hat damit zu tun, dass VW immer stärkeren Fokus auf den Gebrauchtwagenmarkt richtet. Heißt mit anderen Worten, VW möchte selber bei Leasingrückläufern, also beim Verleasen der Fahrzeuge, die Fahrzeuge auf der eigenen Bilanz halten. Und entweder die Autos normal verleasen, die in so ein Abo-Model, wie zum Beispiel Finn, reinbringen, oder die an zum Beispiel Flotten oder weiteres verkaufen bzw. finanzieren. Und das ist deshalb so spannend, weil da sind sie vor ungefähr 3 Jahren mit angefangen und hatten vor 3 Jahren noch ungefähr 140.000 Fahrzeuge auf der eigenen Bilanz. Also Rückläufer, die nach dem Leasing zwischen 2 und 4 Jahren quasi zurückkommen vom Kunden, B2B oder B2C, die dann quasi weiter im Besitz der Volkswagen Financial Services sind. Und haben das jetzt gesteigert auf knapp 500.000 Fahrzeuge, also eine Verdreifachung. Und in den nächsten 3 Jahren soll das gesteigert werden auf 700.000 Fahrzeuge. Bei der Bilanznummer macht das eine Steigerung von ungefähr 700 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro aus. Also einfach mal, um da eine Größenordnung zu machen. Und das Spannende dabei ist, dass das aktuell die größte, margenträchtigste Abteilung innerhalb des Volkswagen-Konzerns ist, mit knapp 30%, 32% Marge auf die Leasing-Rückläufer. Und das funktioniert wirklich gut und ist deshalb in meinen Augen so spannend, weil der Anteil der Elektrofahrzeuge...
du liest meine Gedanken. Ich wollte jetzt, das wäre jetzt gekommen.
Bei ungefähr 70 zu 30, also 70 Elektro, 30% Verbrennerfahrzeuge ist. Und das ist wiederum relevant, da haben wir vor ein paar Folgen mal zu gesprochen, weil das die Abwertung der Elektrofahrzeuge nach dem ersten Leasingzyklus einfach stoppt.
Ja, klar, also nicht nur stoppt, weil du bist der Marketmaker, ne? Auf einmal, oder?
Ich meine, genau,
du bist.
Genau.
Ich kaufe ja immer T6 und T7 Modelle, da ist Tradeport, also sozusagen die makeln VW-eigene Fahrzeuge, also die, ein Jahr lang werden die von VW-Mitarbeitern gefahren und dann werden die weiterverkauft. Und der Markt für diese Californias wird auch von VW selber gemacht, deswegen sind die Preise so extrem stabil und gehen höher, weil du eigentlich immer über Tradeport in einer Form kaufst. Du sagst, das machen die das Gleiche, sozusagen machen sie jetzt mit Leasing-Rückläufern, vor allen Dingen im EV-Bereich.
Genau, und dadurch hast du halt auch die Bestätigung im Aftermarket, also quasi in Second und Third Life der Fahrzeuge, dass der Wertverlust bei Elektrofahrzeugen, der eigentlich im Markt, also im freien Markt, bei knapp 50% nach dem ersten Leasingzyklus liegt, bei Volkswagen nur bei 30% liegt. Ja, also die verließen die quasi zu 70% des Listenpreises nach 2 bis 4 Jahren ein weiteres Mal an ihre Kunden weiter. Und das ist wirklich gut.
Das ist super. Ich frage mich ja, das ist ja ein Markt. Und VW, also die ID-Modelle, die sind gut, aber das ist Massenprodukt. Und ich würde sagen, ne, ist anders, als wenn man sagt, das war ein 911er da stehen, wo man sagt, ich will jetzt diesen 911er haben. Und dann ist mir auch recht, dass dessen Wertverlust, also ich zahle eigentlich mehr als für einen anderen Sportwagen, weil ich will den jetzt unbedingt haben. Bei einem ID4 oder sowas, verstehe ich nicht ganz, warum Leute, also wenn die anderen 50% abgewertet sind und ich sage mal, die haben ungefähr den gleichen Basispreis, behaupte ich jetzt einfach mal, give or take 3.000 Euro. Mhm. Warum man dann nicht sagt, ich gehe, was auch immer, also ist auch noch Haus VW, aber ich gehe auf den Cupra oder ich gehe auf irgendein anderes Modell aus von der Stellantis-Gruppe, im Aftermarket, das eben deutlich billiger ist. Wie, also ist das dann die Markentreue, die da dazu führt? Ist das reine Marktmacht im Sinne von, du hast das meiste Volumen, hast du einfach, deswegen kaufen einfach statistisch gesehen eben auch mehr Leute bei dir, weil da mehr Verfügbarkeit da ist. Das kann ich fast nicht glauben, ehrlicherweise, in der derzeitigen Autokrise, in der wir stecken. Ich weiß aber nicht, wie gut die Produktion an den Absatz angepasst bekommen haben in den letzten 1-2 Jahren. Warum funktioniert das? Also warum, ich verstehe, dass wenn du es selber kontrollieren kannst, kannst du einen Preis setzen, siehe ja. Tesla, nur da gehört ja noch jemand dazu, der es dann auch nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass doch dann andere billiger werden.
Es gibt ja,
die
es
vergleichbare
gibt ja zwei,
Produkte haben in so einem Massensegment. Das meine ich, das ist mein Punkt.
Also wenn wir uns die beiden Parteien, die da involviert sind, anschauen, einmal die Kunden und dann Volkswagen Financial Services, gibt es ja von der Kundenseite, das ist aber eher eine Annahme, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, der Grund, warum ein Kunde bei Volkswagen Auto im zweiten Leasingzyklus mietet, ist, weil es diese Volkswagen Gebrauchtwagengarantie gibt. Ja, also du hast alle Garantien. Du weißt, dass im zweiten Leasingzyklus mit dem Fahrzeug nichts ist. Wenn irgendwas kaputt geht, weißt du, dass es Ersatzteile gibt. Normalerweise ist eine Versicherung mit bei für das Fahrzeug. Es gibt eine Finanzierung, die häufig attraktiver ist, als wenn du die am freien Markt bei irgendwelchen Banken kriegst. Und dadurch sagen viele Kunden, okay, ich vertraue der Volkswagen-Gruppenqualität, egal welche Marke das jetzt ist, ob das Audi, Porsche oder VW ist. Deshalb ist das attraktiv für den Kunden, weil preislich wird sich das nicht viel tun mit einem Finn zum Beispiel, ja, was das angeht oder auch andere Angebote, die es so im Markt gibt. Von Volkswagen-Seite ist das in meinen Augen absoluter No-Brainer, weil erstens kontrollierst du den ganzen After-Service, ja, also genau das, den Bereich Ersatzteile. Du bindest das Fahrzeug als eigenes Asset viel länger als da an deine eigenen Garagen, weil das wird halt nirgendwo anders repariert. Du hast die Zusatzservices eben halt wie Versicherung, Garantieverlängerung etc. Da kannst du noch gut Geld dran verdienen. Das zeigt sich, wie gesagt, auch in der Marge, die Financial Services von Volkswagen hier einfach zeigt. Du hast ein hohes Risiko, weil am Ende des Tages ist das halt auf deiner Bilanzsumme drauf. Ja, aber mal im Vergleich, Volkswagen Financial Services, glaube ich, hat letztes Jahr knapp 35 Milliarden Euro verwaltet an Gesamtvolumen. Ja, also alle Fahrzeuge etc. Und dieses Rückleasing macht davon ungefähr jetzt aktuell 1 Milliarde aus. Also es ist verschwindend klein von der Größenordnung, so 3-5%, was der Impact auf die Bilanz nimmt. Deswegen ist das Risiko überschaubar, aber die Marge ist halt so interessant, dass man das ausbauen möchte.
Ja. So. Und ich glaube, es wäre auch zu kurz gesprungen, wenn man sagt sozusagen, du nimmst auf der Seite Risiko, wenn du auf der anderen Seite keine, also wir kennen alle diesen Tesla-Fall, dass da auf einmal die Aftermarket-Preise zusammengebrochen sind, unter anderem, weil Tesla die Katalogpreise gesenkt hat. Das hat einen Effekt auf deine Brand und auf die Kauffreudigkeit der Kunden nach vorne. Das heißt, zu sagen, du hast zwar jetzt ein bisschen, du nimmst Risiko, weil du eben Sachen mit auf deine Bilanz nimmst, für die du auch eine Garantieverpflichtung hast, etc., etc. Das musst du mindestens mal gegenrechnen, wenn du es nicht machen würdest und deine Preise eben dann oder deutlich runtergehen würden und der Wiederverkaufswert dieser Fahrzeuge entsprechend niedrig ist, machst du natürlich auch machst du deine eigene Brand kaputt und auch das Vertrauen in sozusagen die Werthaltigkeit in das Asset, was du da kaufst. Auch für Leute zum Beispiel, die dann Wiederverwerter sind von solchen Fahrzeugen etc. Das heißt, ist, glaube ich, nicht, das ist nicht nur Risiko, was man dort nimmt, sondern ist auch ein De-Risking auf der anderen Seite oder mittelfristigen Seite. Wenn ich das so mal von außen betrachte, ehrlich gesagt.
Ja. Was ich krass fand, ich habe eine Zahl irgendwie in den letzten Tagen gelesen, dass ein Kunde über den Lebenszyklus eines Fahrzeuges bei VW im Schnitt, egal ob es ein Polo oder ein Audi A8 ist, durchschnittlich 80.000 Euro für Dienstleistungen rund um das Auto ausgibt. Das fand ich eine ziemlich krasse Zahl.
Nochmal, Lifetime sozusagen, also wenn du einmal...
Genau, also ein Auto, sagen wir mal, hält 10 Jahre. So im Schnitt 10-12 Jahre. Und in diesem Lifecycle geben Kunden durchschnittlich 80.000 Euro für Dienstleistungen rund ums Auto aus. Also Reparaturen, Austausch von Ersatzteilen etc.
Bei einem Verbrenner, bei einem Elektro wahrscheinlich dann nur 50.
Wahrscheinlich, ja.
Okay, also das geht nicht alles in die Tasche von VW offensichtlich, sondern es ist einfach nur mit dem Auto verbundene.
Das ist einfach nur eine Feststellung sozusagen, Wartungsarbeiten, HU und weißt du, so alles, was damit zugehört.
Ja. Kfz-Steuer geht damit rein?
Nee. Alles, alle.
Also quasi, alles non-tech sozusagen, oder?
Ja, genau.
80.000 Euro im Schnitt? Was ist denn
das finde ich krass, das finde ich erstmal krass von der Höhe.
Das ist ultra
die Zahl,
krass.
Die muss
das Durchschnittsticket von einem VW-Auto. Selbst wenn du den A8 und alle, also mein Volumen gewichtet, du jetzt nimmst du halt alle A8s und alle Golfs, dann würde ich trotzdem sagen, ist der Durchschnittspreis von einem VW wahrscheinlich, das müsste man wissen.
40.000.
Ich hätte 50 jetzt gesagt. Ich hätte gesagt, pass auf, die haben ja noch Ausstattung dabei und da sind auch irgendwie Busse und Transporter und hast du nicht gesehen. Ich hätte jetzt mal 50 gesagt. Das heißt, du machst. Das kann ich fast, also, das wird schon...
Das sind 8K im Jahr.
Ja.
Ne? Finde ich für ein Polo sportlich.
Ja, wie gesagt, das ist halt
die muss ich mal verifizieren. Ich hab gerade nochmal geguckt, auch im Handelsblatt steht diese Zahl genauso drin. Nach einem Interview mit dem Dahlheim, das ist der Chef von Volkswagen Financial Services. So, und das, also einfach... inhärent und er sagt auch nicht irgendwie, dass es bei einem A8 mehr ist und bei einem Polo weniger. Er sagt durchschnittlich über die komplette Modellpalette hinweg sind es 80.000 Euro pro Fahrzeug über die Lifetime. Die das Vorstellung für ein Polo 8.000 Euro.
Die Lifetime
Euro
von einem Auto ist auch nicht 10 Jahre, ist vielleicht 15 Jahre?
Ich weiß, in Berlin waren es 12 so. Die durchschnittlich, also das durchschnittliche 12. Alter in Berlin waren 12 Jahre der Fahrzeuge, ja.
Bevor sie verschrottet wurden oder sowas? Oder bevor sie.
Ja. Oder bevor sie dann irgendwie nach Osteuropa oder Afrika geschifft wurden.
Ich halte das für. Was kostet ein normaler Golf? Was ist der neue Golf? Ist der ID4? Ist das die Äquivalenz zum Golf? Ist egal, was kostet ein Golf?
Golf 35.000.
Jetzt mit Ausstattung, sonst was, sagen wir, kostet 40, 42, 44, sowas.
Ja, so viel, ja.
Okay. Sagen wir, kostet 40. Ja. So, dann hättest du 20% im Jahr, ohne Steuern. Also, das wären, ich kann das echt, ehrlich gesagt, nicht.
Ja, das sind nicht 600, 700 Euro im Monat, ja,
die du das quasi kann, für. Also, also, wir können ja mal durchgehen. Du gehst einmal zur großen Inspektion im Jahr, was du nicht musst, aber sagen wir, du machst das einmal im Jahr. Und da muss auch noch irgendeine Kleinigkeit repariert werden. Da bist du wahrscheinlich bei 600 bis 800 Euro im Jahr. Sage ich jetzt mal. So, dann brauchst du vielleicht, dann heizst du wie ein Vollidiot und musst neue Reifen draufpacken. Deine Felgen lässt du ganz. Aber du musst neue Reifen draufpacken. Da sagen wir mal, kostet jeder Reifen zwischen 180 und 240 Euro, hätte ich jetzt mal geschätzt. Sagen wir, es sind 1.000 Euro. Hast du 1.000 Euro, dann sind wir bei 1.800 Euro. Dann hast du noch eine Scheibe
Inspektion,
kaputt.
Inspektion, Ölwechsel.
Aber das hätte ich bei der großen Inspektion damit reingepackt. Also da ist schon irgendwie, hätte ich das gesagt, also sag mal, da kommen nochmal 300 Euro dazu, weil du nochmal Ölwechsel und so weiter machst, da bist du bei 2.100 Euro. Ich gehe jetzt mal einfach, also wir haben ja beide Autos gehabt, ich gehe jetzt einfach mal durch und ich habe ja, also ne, meine Autos, das sind Gebrauchsgegenstände. Also ich weiß schon, wie das ist, wenn so eine Scheibe knackt und irgendwie die Tür beim Parken jedes Mal gegen diesen kleinen Steinpörler geschlagen wird, obwohl ich sage, macht's bitte nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht weiß, dass da Sachen mal kaputt gehen, aber das halt, also die Zahlen muss
frag
man
doch nicht mal, frag doch mal deine Buddies, vielleicht wissen die ja Bescheid und ich frage auch mal rum im Netzwerk, ob das sein kann.
Den Artikel hast du verlinkt, glaube ich, ne?
Den verlinke ich, ja. Da steht das drin, ja.
Weil das finde ich wirklich, also dass ein Auto teuer ist, es ist wirklich ein ultra teures Ding, egal was du für ein Auto fährst, das ist, glaube ich, verbrieft. Da würde ich jetzt sagen, das stimmt, aber also.
So, aber die Realkosten eines Fahrzeuges sind einem Autohalter nie bewusst. Wir haben mal eine Studie gemacht zu der Frage, kann zum Beispiel so ein Mobilitätsbudget für Mitarbeiter, kann das interessant sein oder wollen sie lieber ein Firmenfahrzeug haben? Und in 95% der Fälle in Deutschland haben die Leute den Firmenwagen dem Mobilitätsbudget vorgezogen, obwohl, wenn du sagst, das Mobilitätsbudget, du kannst Bahn, erste Klasse fahren, plus du kriegst irgendwie nochmal 500 Euro im Monat dazu, das wäre immer noch günstiger. Und wenn man sich irgendwie so einen Wagen liest, die Leute rechnen so aber nicht, ne? Die rechnen vielleicht das Benzin, das sie im Monat zahlen.
Ah, Entschuldigung, ich bin ja doof. Ist da Benzin drin bei den 8.000 Euro? Nein.
Nein.
Natürlich nicht, Entschuldigung. Also Services rund ums Auto, Entschuldigung.
Auch dann wäre ein Polo nicht vergleichbar mit einem A8, ne? Alleine da, der ist ja der Verbrauch latent.
Alle Lieferando-Autos bei mir in der Gegend fahren einen Polo. Ich glaube, die kommen schon auf ihre Benzinkosten. Okay, also dann, hab's unterbrochen, verzeih, mir ist nur eingefallen beim Benzinthema, ich suche immer noch nach dem, also Steuern sind es nicht, Benzin ist nicht, das ist alles rausgerechnet. Also die Leute verstehen nicht die genauen Kosten fürs Auto, da bin ich glaube ich 100% dabei. Ist Versicherung bei den 8.000 Euro dabei? Ja.
Nee.
Nee? Das ist Services rund ums Auto?
Wirklich nur Hardware und alles
also
rund ums Auto.
De facto Reparatur und... Sind Parktickets mit dabei? Entschuldigung, ich muss jetzt mal fragen, weil es...
Nein, keine Services. Also keine non-tangible Services.
Okay, das finde ich echt faszinierend. Ja, das kann man ja einschätzen. Also ich habe tatsächlich Anfang dieses Jahres angefangen, ich habe noch nie ein Budget gehabt oder irgendwas und habe ein Haushaltsbuch mal geführt. Aus ein paar Gründen einfach, vor allem aber auch Disziplin. Einfach mal gucken, für was gibst du denn eigentlich.
Wo geht
so
die Kohle hin, ne?
Ja, für was gibst du Geld aus und so weiter. Tada, ich habe dann die Amazon-App gelöscht. Ich habe dann rausgefunden, ich habe irgendwie zwischen 500 und 800 Euro im Schnitt bei Amazon jeden Monat gelassen. Da habe ich die App gelöscht. Jetzt habe ich im Schnitt 40 Euro. Ich muss immer noch den Spitzer kaufen, den kaufe ich jetzt bei Rewe. Das ist also nicht 100% like for like, aber ich habe trotzdem 80% weniger Blödsinn. Plus, mein Vater regt sich nicht auf, dass ständig diese Kartons überall rumliegen. Also, kann ich nur jedem empfehlen, ist immer ganz gut. Und Spoiler, viel Döner essen gehen ist einfach teuer, man sollte selber kochen. Das ist das Erkenntnis daraus. Aber auf jeden Fall, da habe ich natürlich dann gesehen, was für mein Auto und so weiter rausgeht. Für mein Für mein California. Und was da eben an Zusatzkosten noch kommen. Und da war eben logischerweise Benzin mit dabei, aber auch Versicherung, Steuern und dann diverse Reparaturen. Ehrlicherweise bin ich immer noch nicht auf die 8.000 gekommen, und obwohl es ein teures Auto ist, aber das ist eine Menge Kosten, die du nominal kennst, aber die du nicht vom inneren Auge hast, weil die einfach dann quartalsweise kommen, jährlich kommen. Da ist der Mensch nicht für gemacht, ehrlicherweise. Das muss man nachhalten. Also insofern glaube ich das sofort, dass man das nicht auf dem Radar hat. Und dass Autos einfach enorm teuer sind. Enorm teuer.
Davon profitieren die Leute ja, also die Konzerne halt am Ende des Tages, ne? Dass die Leute halt sich nicht bewusst sind, was ein Auto an Realkosten bringt. Ne? Du hast vielleicht eine Leasingrate oder eine Finanzierungsrate in den meisten Fällen.
Ja.
Die kannst du dir leisten, aber Versicherung und Benzin und Ersatzteile etc., was damit zukommt, das sprengt häufig den Rahmen, ne?
Ja, also bei Finn habe ich alles, ich habe da keine Aktien drin, aber da ist ja Versicherung und alles mit dabei. Der Alexei
hat. Zahlst du nur Benzin, ne?
Zahlst du nur Benzin?
Ja.
Und natürlich, wenn mal jemand an deinem Auto vorbeigelaufen ist und gepupst hat und der Lack dabei Schaden genommen hat, dann wirst du am Ende dafür auch noch 300 Euro zahlen. Jetzt fahre ich aber einen Dacia Jogger. Also ich glaube, auch die Reparaturen werden jetzt in meinem Fall nicht so wahnsinnig teuer sein. Kann nicht sein, versus einem BMW. Aber da wird sicherlich nochmal eine Endrechnung kommen. Aber das ist dann schon in Anführungsstrichen ein ehrliches Angebot. Auch ehrlicherweise ehrlicher als eine Menge B2C, also Privatleasing-Angebote, die du draußen siehst. So, also mit Kilometer und Anzahlung.
Was zahlst du da monatlich?
So, jetzt, warte mal, Sekunde, ich schaue in meine App. Das ist natürlich jetzt 400 Euro.
400 Euro?
Mhm.
Ja.
Für 2000 Kilo, für 2000, ja, ich hab natürlich auf Flugmodus, sonst kriege ich Ärger mit Max, also ich kann nicht nachgucken, aber ich glaube 400 Euro. 400 Euro
und dann 2000 Kilometer, oder?
2000 Kilometer, Vollkasko, 12 Monate, oder? Keine Anzahlung. Finde ich jetzt.
2000 Kilometer im Monat oder im Jahr?
Sehr witzig.
Im Monat, okay.
2000 Kilometer, ja. falsch in der Woche manchmal, also sozusagen.
Ordentlich.
Also ohne Anzahlung, ohne, was hast du nicht gesehen, fand ich jetzt. Ich habe es nicht endlos verglichen, aber man geht ja mal zu Institutionen, wo man das Gefühl hat, die machen sonst eigentlich auch gute Angebote, weil sie einfach ihr Geld raushauen müssen. Zum Beispiel ADAC, die dürfen, das ist ja ein Verein, die müssen ja am Ende, dürfen die kein Geld verdienen. Selbst da war das Angebot A verwirrend, da muss ich erstmal zusammenrechnen, was da noch alles dazukommt. Das fand ich jetzt schon nicht so schlecht, und Finn scheint, dass er verdienen ja trotzdem Geld damit. Wie gesagt, ich warte auf die Endabrechnung. Da müsste man
noch verdienen sie kein Geld, ne?
Noch verdienen sie kein Geld, aber ich glaube, Unit Economics oder so weiter würden sie behaupten, dass sie da auf einem guten Pfad sind. Aber das weiß ich nicht. Ja, also.
Wenn ihr da eine Chance habt zu investieren, übrigens jetzt dadurch, dass Volkswagen das Leasing für Elektrofahrzeuge selber übernimmt, das ist eine der Hypothesen von Finn, die jetzt offiziell bestätigt wird. Nämlich, dass der Restwert der Fahrzeuge mehr oder weniger stabil bleibt von Elektrofahrzeugen.
Ja.
Das wird Finn richtig Aufwind geben, weil die haben, einen Großteil ihrer Flotte sind Elektrofahrzeuge.
Das stimmt, das sind eine der wenigen, die in dem Bereich, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ne, die immer noch sagen, ich weiß gar nicht genau, aber 30-40% Elektrofahrzeuge oder sowas, also relevant viele Elektrofahrzeuge behalten, anders als die normalen Autovermieter, ne? Die haben ja alle angefangen, die Hände davon zu lassen, nachdem der Herz in Amerika vor allen Dingen mit der riesen Tesla-Flotte diese wahnsinnigen Abschreibungen auf einmal hatte und letztlich CEO musste gehen und so weiter, weil man diese Restwerte nicht gut gemanagt hat.
Der Profi, bis auf Europcar, die sind ja Teil von Volkswagen, ne? Die haben auch einen relativ hohen Elektroanteil.
Die haben noch einen hohen Elektroanteil, bei Sixt weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass du da E-Autos bekommen kannst.
Sixt hat auch alles abgestoßen. Die ganzen Teslas und Teslas so haben die alles abgegeben.
Das ist natürlich, also. Ja gut, muss mal gucken, wie das mit Tesla wird. Mit dem Kopf durch die Wand. Let's see.
Ich finde die nach wie vor nicht schlecht, die Fahrzeuge. Die muss Tesla? Ich mal sagen. Ja.
Ich finde, sie sehen halt scheiße aus, aber das ist natürlich wieder...
Ist egal.
Ich weiß, du sitzt da drin und ich habe da jetzt auch keine Berührungsängste. Ich möchte ja, ist das der Renault? Dieser Renault Retro, der aber Elektro ist?
Der RS. Der RS4 heißt der. Ja. RS4, ja.
Ist
einfach das geilste Fahrzeug, das in den letzten 15 Jahren entwickelt wurde. Der ist voll elektrisch, sieht aus wie ein 80er-Jahre-Rallye-Wagen in richtig so einem giftigen Gelb und ist einfach ein Traum. Ist wirklich ein richtig, richtig schickes Auto. Kommst du leider gerade nicht dran, der ist komplett ausverkauft. Aber das ist ein richtig cooles Auto.
Ich guck gerade hier mal, ich meinte aber
da ist wirklich ein, da ist ein,
Renault 5. Ich meine den Renault 5. Renault 5?
Ach, den, ja.
Turbo?
Den RS, ja. Oh. RS5.
Nee, ja. Ich meine den Renault 5 Turbo 3e.
Okay, ja.
Alter, ist das,
kann man auch verlinken.
Ist das ein geiles Auto. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Hast du schon, boah, ey, ich...
Das ist ein Schinken, der sieht halt schön kantig aus, irgendwie... Ist so das Besinnung ist, auf den Ursprung. So.
Das ist wirklich, also, da bin, den müsste ich eigentlich fahren.
Das ist so ein richtiger, passt auch zu dir, so eine richtige Rennschüssel.
Eine richtige Rennschüssel. Ich bin ein sehr, sehr verantwortungsvoller Autofahrer, möchte ich mal dazu sagen.
Ich weiß, klar, aber.
Aber ich glaube, ich habe es geschafft, meinen Führerschein zweimal zu verlieren auf dem Roadtrip, den ich gemacht habe. Ich glaube, ich hab echt Pech gehabt. Also, ich bin kein Raser, aber einmal war eine. Ich bin wirklich kein Raser, aber war eine 30-Zone, das habe ich nicht gesehen. Habe es wirklich nicht gesehen. Und würde sagen, dass ich bei mit Abzug immer noch bei 51 km/h war. Das ist dann, das war es dann in einem Monat oder drei.
Drei. 51 bist du bei drei, bei 21 bist du bei einem Monat. Ja.
Nee, 21 zu viel, meinte ich. Ich war 21.
Ach so, ja, gut.
Okay. 51 bist du ja beim Richter fast schon, glaube ich. Nee, bei 61 bist du beim Richter. Nee, bei ja, 51 ja, genau. In der Stadt bist du beim Richter, 61 auf der Autobahn. Nee. 21 km/h zu schnell. Und das ist scheiße. Nee, das soll man nicht machen.
Monat, ja.
Ich habe es aber nicht, gesehen.
Ja, das passiert aber.
Das ist richtig kacke. Und dann war ich nochmal auf der Autobahn. Klassiker 100. Und auch da würde ich behaupten, könnte es sein, dass mit Abzug der Toleranz ich dann immer noch bei 41 zu schnell war. Weil ich habe auf 120 km/h kalibriert und da bin ich natürlich 140 gefahren. Man kennt das. Das war ein lange, langer Weg. Und I keep you posted, aber es könnte sein, dass wir in nächster Zeit, dass ich Bahn fahre. Ja, zu Recht, die Regeln gelten für alle.
Ich würde es auf jeden Fall anfechten, ja.
Ja? Mit ChatGPT, ne? Glaube ich, das machen viele Leute. Das werde ich dann machen.
Ja, es gibt ja auch so Agenturen, die das für dich machen. Ne? Und wenn du dann gibst, bei ADC zum Beispiel, gibt es eine sehr gute Rechtsschutzversicherung, die sowas auch abbildet. Darfst du nicht so häufig machen, sonst wirst du rausgeschmissen.
Hast du vom Freund gehört, ne?
Ja, genau.
Leider können die Leute sehen, mit welch breitem Grinsen Herr Stumpe hier sitzt. Aber das ist ein spannendes Thema, das verfolgen wir weiter. Die Frage ist sozusagen, machen andere OEMs das dann auch? Also würde das einem BMW und einem Mercedes auch gut zu Gesicht stehen? Weil wenn du sagst, dass bei gerade, also wir haben letztens über Mercedes gesprochen, dass da enorm viel natürlich, also B2B ist, Geschäftsfahrzeuge, viel Leasing, dass sie das dann selber auch auf der Bilanz halten, um es weiter zu makeln?
Also Volvo, also die kleinen OEMs, die kriegen das nicht gebacken, einfach weil die das Volumen nicht haben und halt die Belastung der Bilanzsumme nicht gestemmt kriegen. Ja, VW kann das halt machen, weil die halt genug Fahrzeuge durchdrücken und deswegen macht das total Sinn. Die dürfen das jetzt nicht in die Unendlichkeit skalieren, auch wenn das Geschäftsmodell interessant ist, um eben halt das Risiko nicht zu maximieren, aber da macht das total Sinn. Volvo hat auch so ein Auto-Leasing beziehungsweise so ein Auto-Rental gehabt, das haben sie eingestellt, einfach weil das nicht abbildbar war in deren Bilanzsumme. Konzerne wie Mercedes und BMW in meinen Augen sollten das auf jeden Fall machen, weil es ein No-Brainer ist. Und warum sollten sie sich da bei von Finn zum Beispiel die Butter vom Brot nehmen lassen? Ne? Also die haben da Skalen- und Volumenvorteile, die Händler im Markt eben halt nicht haben. Und deswegen bietet sich das an. Und ich denke, da wird die Reise auch hingehen. Ja, und auch Volumenkonzerne wie ein Stellantis oder ein Renault, die werden auf dem Fuße folgen. In Frankreich haben die beiden Konzerne das aber auch schon als im Angebot. Deswegen ist ein No-Brainer und ist ein nächster logischer Schritt. Ich würde aber gerne beim VW-Konzern noch mal einmal kurz bleiben. Und zwar heute druckfrisch wurde spekuliert, ist noch nicht offiziell von VW bekannt gegeben, aber da zeigen alle Zeiger drauf, nämlich dass der Oliver Blume seinen Chefposten bei Porsche aufgeben wird und sich Vollzeit auf VW gesamt konzentrieren wird und die Suche nach einem Nachfolger ist gestartet und soll zu Ende diesen Jahres bekannt gegeben werden, sodass es dann Anfang 26 zum Wechsel kommt. Finde ich nur konsequent. Das wäre ein Job, auf den ich, glaube ich, Bock hätte. Ja.
Die Mobility Mavericks bringen sich selber ins Spiel. Wie Lothar Matthäus bei jeder Trainerstation der letzten 10 Jahre sozusagen. Ja,
oder?
Also mein Telefon ist angeschaltet, mein Akku ist geladen. Wenn jemand will, ich könnte da vermitteln, der Michel Stumpe wäre gegebenenfalls bereit, den Schritt zu machen.
Das ist aber auch nur, weil ich echt ein Fanboy bin, ja. Also das ist, ja, keine Ahnung. Es gibt ja, weiß nicht, ob das normal ist, aber zumindest in meinem Umfeld gibt es nicht nur auf Automarken, aber es gibt irgendwie so 1-2 Brands, ob das ein Tennisschläger ist, den du besonders gut findest, ein Golfschläger oder eben halt eine Automarke. Das ist, gibt es immer Leute, die sagen, okay, da stehe ich total drauf. Und wenn ich da eine Chance hätte, da irgendwas mitzumachen oder für zu machen, dann würde ich alles stehen und liegen lassen. Das ist bei mir bei Porsche so. Ja, das ist einfach eine Marke und vor allen Dingen auch ein Auto, das einfach begeistert. Ja, und
100%. Ich habe es nicht gelesen. Das ging ja immer mal wieder die letzten Jahre rum, ne, dass das sozusagen diese Doppelbelastung viel ist. Ich glaube, hat ein, zwei Sachen, die der Blume gesagt hat, dass das strategische Alignment, aber man muss ja wissen, wer wem da gehört sozusagen, also dass das irgendwie auch Sinn macht. Also Volkswagen hält direkt 75%, die anderen 25% hält die Porsche SE, die wiederum sozusagen, meiner Ansicht nach, Voting Majority bei Volkswagen hält. Das ist ja so sozusagen so ein Zirkelschluss. Zumindest wurde das immer wieder angemahnt und ich glaube, in der jetzigen Situation, das geordnet irgendwie so aufzusetzen, so sieht es ja jetzt aus, das ist irgendwie sinnvoll. Also ich glaube, wie viele Jahre hat er das jetzt gemacht? Schon einige, schon 5 Jahre, 7 Jahre, sowas? Kann das sein?
6, 7 Jahre irgendwie so, ja.
Das ist schon eine enorm lange Zeit. Ich glaube, da kann man mit allen Accolades sozusagen das dann den Staffelstab übergeben. Und ich glaube, die Probleme, die zwei Marken oder die Häuser da respektive haben, angefangen mit zum Beispiel mit Zöllen in den USA, ganz anderes Setup für Porsche als für VW, ganz andere Brand, ganz andere Strukturen, die da irgendwie angefasst werden müssen. Ich glaube, das scheint mir irgendwie halbwegs vernünftige Entscheidung zu sein. Ich glaube, man kann froh sein, wenn das irgendwie jetzt so geordnet ist. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es auch nicht gehört. Aber es war immer, also es war ja immer mal wieder zumindest kritisch bemerkt worden, angefangen von Aktionärsschützern, die sehr schnell dabei sind, so was zu kritisieren. Aber ich glaube auch von Leute mit aus berufenem Munde, die gesagt haben, hey, das ist schon ein wahnsinniger Spagat, der da gemacht werden muss. Punkt. Aber jetzt warten wir, wie es kommt und wer es wird. Wie gesagt, unsere Telefone, meins auch, ne? Die sind geladen. Wir warten quasi täglich auf den Anruf, dass da was passiert. Ja. Ich würde mir das auch teilen mit dir, Michel. Wir könnten Co-CEO bei Porsche zusammen machen.
Finde ich gut.
Ich kriege, glaube ich, Probleme dann mit meinem Dacia Jogger, den ich fahre. Ich muss dann leider dann doch auf einen 911er umsteigen. Oder ich fahre immer bei dir mit.
Weiß gar nicht, wovon du redest.
Aber ich muss in jedem Fall, also ich brauche dann ein neues Auto. Spannend. Das wird wirklich spannend. Das ist ein absoluter Top-Job, aber da werden wir bestimmt noch drüber sprechen, wie das wird und vor allen Dingen, was dann strategisch da entschieden wird. Also ich glaube, das ist wirklich spannend.
Das wird ja immer unter der Peach-Familie, der Porsche-Familie und der Porsche SE sozusagen im Operativen wird das ausgemacht häufig.
Ich glaube,
und die haben alle unterschiedliche Meinungen und da sind jetzt anscheinend auch schon ein paar Kandidaten im Rennen. Bin ich gespannt. Vielleicht wird es ja auch meine Frau.
Total. Also würde dem das allen gut tun. Ich glaube, da auch das kann man nachlesen. Ich glaube, der Hans-Dieter Pötsch, der gesamte Aufsichtsratsvorsitzende und also bei Traton, bei Volkswagen, bei der Porsche ist eher also sozusagen die rechte Hand, möchte ich sagen, vom Wolfgang Porsche. Der wird da federführend, glaube ich, was machen und voranschreiten in Abstimmung mit der Familie. Beiden Familienzweigen, Porsche und Pirsch. Ich habe da keinerlei Einblick, also wirklich null, außer das, was man lesen kann. Aber den Hans-Dieter Pötsch durfte ich schon zweimal treffen und das ist definitiv jemand, der ist extrem vertrauenswürdig. Also so kommt er sehr, 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 sehr so den Eindruck hat er auf mich gemacht und genießt in jedem Fall das Vertrauen seit vielen Jahren der Familie und ich denke, dass er das mit ruhiger Hand regeln wird und dass das dann entsprechend vorbereitet wird. Also insofern, echt, das ist spannend, das ist ein geiler Job, aber auch nicht easy, ne?
Ja gut, stehst halt echt im Feuer, ne? Jetzt sind halt viele Herausforderungen, ja. Du musst jetzt umstrukturieren, du musst jetzt alles neu aufziehen, du musst auf 12% Marge irgendwie wiederkommen, du musst die Modellpalette komplett überarbeiten, du musst dir überlegen, was in China passiert,
ja.
Musst dir überlegen, was deine Verbrennerstrategie ist, wie du mit Elektro umgehst, also einfach wird's nicht.
Nee, einfach wird's nicht. Es wäre einfacher, wenn die Person jetzt erstmal alle 31 Folgen Mobility Mavericks hören würde, weil da haben wir eigentlich die meisten Sachen schon gelöst.
Haben wir heute 30. oder 31?
31. Folge? Eine Primzahl. Ich achte nur auf Primzahlen. Also ich hoffe, 31 okay. ist eine Primzahl. Ich würde sagen, es ist eine. Habe ich heute Nacht von geträumt. 31. Folge ist eine Primzahl und das wird gut.
Dann habe ich noch ein Highlight.
Ich hätte auch noch eins gehabt, aber mach du. Während du geredet hast, vorbereitet. Nee, aber wir können das auch nächste
relativ,
Woche machen.
Geht relativ flott. Und zwar der Elon Musk, der hat ja ein kleines Unternehmen mit dem Namen SpaceX. Und die haben jetzt das 10. Mal das Starship gestartet. Also die ganz große, die schwerste Trägerrakete, die jemals gebaut wurde, um es mal in Superlative zu fassen. Und beim 10. Mal jetzt ist sie nicht explodiert, sondern sie hat es in die Erdumlaufbahn geschafft und hat auch so Dummy-Satelliten mit hochgenommen. Und sowohl die Brennstufe, also quasi der Booster hinten, der Heavy Booster nennt sich das, als auch die Landefähre, also quasi da, wo die Payload, die Satelliten drin sind, haben es beide erfolgreich zurück in die Erdatmosphäre geschafft. Sie haben sich dann aber entschieden, dass beide Teile im Atlantik versenkt werden, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber hätten das auch sicherlich zurückgeschafft auf die Startrampe. Das wird als Erfolg genannt und soll die Basis dafür bilden, um 2028 wieder Menschen auf den Mond zu schicken. Das finde ich total interessant.
Crazy. Also 123 Meter ist das Ding hoch. Crazy, ein riesen fucking Metallding wird da in die, ich sag jetzt mal Metall, das sind irgendwelche Verbundstoffe, wird da in den Orbit geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann darüber sagen und denken, was man will, aber das ist zu Recht die vermutlich gerade die höchst bewertete Private Company in der Welt, immer noch. Also ich glaube, OpenAI wollte jetzt auf 500 Milliarden raisen, aber ich würde mal sagen, die beiden sind die höchst bewerteten privaten Firmen auf der Welt, SpaceX und OpenAI. Und ich glaube, SpaceX ist da nochmal ein bisschen höher, weil die Starlink-Abonnements, glaube ich, über 8 oder über 10 Millionen jetzt gelaufen sind, etc. Also das läuft
plus
wirklich.
Plus die haben halt auch Governments als Kunden für Starlink, ne? Für die Ukraine zum Beispiel. Ne? Also es sind ja Government-Verträge, sind ja quasi pures Gold bei Startups, ja, wenn du erstmal drin bist.
Also ich glaube, 70% oder 80% aller Launches sozusagen in Orbit sind SpaceX auf der ganzen Welt. Dann kommen 10% China und dann kommt nochmal irgendwie 5% irgendwas anderes. Und dann gibt es also ein Ab oder 75%, also ein absolutes Monopol gerade. Und die könnten das natürlich, gibt so viel mehr Anfragen und so viel mehr Leute, die Satelliten hochbringen wollen. Oder du musst ja auch Satelliten nach 3, 5 Jahren wieder ersetzen. Ist ja nicht so, dass du einen Satelliten hochschießt und dann ist der da ein Leben lang, sondern du musst in jedem Fall musst du die ersetzen. Also das ist echt Wahnsinn, muss man ehrlicherweise sagen.
Wo wir jetzt dabei sind, unseren Hut in den Ring zu werfen,
ja.
So Mondmission, wär's mit bei?
Interessanterweise nein.
Nein?
Nee.
Boah, sofort, ey, du könntest mich mit Tesafilm oben auf die Spitze draufkleben, ich würde alles machen.
ist witzig, ne?
Ja. Echt? Ja.
Wenn du mir, weißt du, wo ich sofort dabei wäre? Da wirst du jetzt aber lachen. Also wenn mir einer sagen würde,
ja, bestimmt.
Wenn mir einer sagen würde, du darfst mit im Black Hawk fliegen, wenn die Navy SEALs halt morgens um 3 Uhr irgendwo hinfliegen und jemanden abzuholen. Also ich habe sicherlich nicht die Fähigkeiten, mich da abzuseilen und mit reinzugehen. Also wenn ich die hätte, würde ich es auch sofort leider machen. Aber da auf dem Black Hawk, wenn er sagt, du kannst da mit, halt die Schnauze, verhalt dich ruhig, du darfst da mit.
Stell dich an die Tür,
du
ja.
Du darfst dir nachher das Wasser reichen, wenn die dann hoffentlich wieder kommen. Dann würde ich das leider oder zum Glück sofort machen und würde ich auch jeder Mondmission vorziehen. So hart das klingt. Also es wäre wirklich, ich würde dir dann zuwinken.
Dann kommen wir uns ja wenigstens da nicht in die Quere. Das ist doch gut. Ja.
Wir kommen uns also in die Quere. Dies, das, Ananas. Ist überhaupt nicht wahr. Das würde ich machen. Das wäre mein Ding.
Ich habe noch ein, vielleicht zum Abschluss ein Highlight dann, was okay. zu großen Egos auch passen würde. Und zwar, ich habe Gerüchte gehört, dass nachdem Elon Musk und Mark Zuckerberg ja vor 1,5-2 Jahren überlegt hatten, in so einem MMA-Fight ja. gegeneinander anzutreten,
ja.
jetzt gemeinschaftlich überlegen, OpenAI zu übernehmen. Über ein Hostile Takeover.
Ehrlich?
Ja. Und no. das scheint relativ konkret zu sein. Ja, also kam durch so ein paar Netzwerkkontakte aus den USA und hier aus Europa, die mit dem Thema nicht ganz unvertraut sind. Und da scheint sich wirklich eine gewisse Bromance anzubieten, die in Richtung geht, weil Elon Musk hat nach wie vor nicht, glaube ich, verkraftet oder verarbeitet, dass sein Brainchild oder Co-Brainchild OpenAI jetzt nicht quasi dem Public Service zur Verfügung steht und er nicht mehr involviert ist. So, und das nagt noch an ihm.
Gut, Bromance, wer einmal einen Brazilian Jiu-Jitsu-Kampf gesehen hat, man kommt sich da ja durchaus näher. Ja, das ist ja sehr viel Bodenkampf. Wirklich, wenn man nicht wüsste, worum es geht, könnte man auch auf andere Ideen kommen. Ehrlich, kann man da, also die Kontakte, die du hast, könnte man, also ich könnte so 10.000 Euro, könnte ich da mit investieren oder eher nicht?
Nee, also das ist aus jeder Liga ist das raus, ne? Also du hast ja gerade die Bewertung selber gesagt. Und das,
ja, du musst ja eine Prämie zahlen und selbst dann, die Struktur ist auch nicht so total banal. Ich weiß nicht, ob du diesen Verein einfach kaufen kannst. Dann musst du diese wirtschaftlich berechtigte Entity, wo Microsoft dir investiert ist und so weiter. Da hilft dir aber nicht, wenn du die kaufst, dann kriegst du einfach nur die Profits. Das wollen die ja nicht. Die wollen ja Zugriff haben auf was wird da gebaut, ne? Aber gut,
man müsste sich auch mal anschauen, was sozusagen der Restwert von Twitter ist. Ja, oder jetzt X. Ich glaube, da wurden 45 Milliarden für gezahlt.
Ich meine, der Typ, das wird der, also ich meine, das und, ist wirklich der
und
Typ.
Das ist einfach Faktor 10, ne? OpenAI.
Funding secured. Ja, aber hat Peter Thiel nicht gesagt, the man who knows no risk? Das ist Elon Musk. Das musste ihm, der ist halt ein Hasardeur. Der kann auch, der wird auch, vielleicht ist auch mal, wie, na gut, bei dem Vermögen nicht, aber eigentlich, also es ist nicht ausgeschlossen, dass der nochmal broke ist und dann wieder Milliardär wird. Weißt du, was ich meine? Der ist einfach, der immer
ich glaube, der wird niemals final broke sein. Meinst du? Also, nee, ja gut, kann nein, sein. Ich meine, wenn er jetzt so einen OpenAI-Stunt macht, ist eine ganz andere Diskussion, wie sehr AI-Modelle monetarisieren, ja? Aber im Großen und Ganzen ist nicht out of reach, wenn Meta und er sich zusammentun, ja? Da so ein Hostile-Takeover
also,
zu machen.
Also,
das ist nicht komplett abstrus.
Wir reden von mindestens 500 Milliarden. Was ist der Market Cap von Meta gerade? 3 Billionen sowas? Kann das sein?
Oder haben 4? Die Billionen geknackt? Nee,
ja, aber glaube, warte mal. Meta.
Nee.
Doch, ihr müsst Meta. Ah, oh, Mann, warte mal, Sekunde. Market Cap. Vielleicht bin ich. 1.9 okay. Trillion US-Dollar. Ja. Also sagen wir mal grob, ganz grob 2 Billionen Euro. Das wäre ein Viertel. Also sozusagen, die können sicherlich, das ist ein guter
dann
Deal, die
durch,
10, 15%
durch
verwässern. Ja, ja also genau, also die könnten sicherlich 15% verwässern für so einen Deal und Aktien ausgeben. Du würdest das natürlich auch, ich meine, die machen jetzt wie viel? 12, 15 Milliarden Umsatz wollen sie dieses Jahr machen? Der Runrate ist angeblich 12 Milliarden gerade bei OpenAI.
Ja, ist schon nicht schlecht, ne?
Also nochmal, ich bin jetzt ein Banker, das geht jetzt zu schnell und du würdest natürlich, also ich meine, würdest genug Private Equities oder sonst was finden, die da dir im Zweifelsfall helfen, wenn da ein sinnvoller Case bei rauskommt. Die Frage ist sozusagen, ist das da wertvoller in den Händen von Mark Zuckerberg und Elon Musk als von Sam Altman? Also so einen ganz beschissenen Job ist mir sehr unsympathisch, der Mensch, aber so einen total schlechten Job scheinen die da nicht zu machen, was Product Velocity angeht und Rollout und also es ist jetzt zumindest mal nicht, also kein Activist-Shareholder müsste da jetzt reingehen und sagen, wir machen jetzt mal sehr viel besser als OpenAI gerade. Das scheint mir nicht so zu sein.
Ist ein reines Access- und Ego-Thema, glaube ich.
Ja, das ist so. Aber reine Access- und Ego-Themen musst du trotzdem jemanden finden, aber hey, Master Sun und irgendwie Tiger Global und irgendwie fünf andere Verrückte machen vielleicht mit. Und im Zweifelsfall sagt er einfach, Trump kriegt auch 5% und dann wird das gemacht.
Vielleicht machen sie es über dieses Project Stargate. Das ist ja, glaube ich, genau die Größenordnung. Ne? 500 Milliarden.
500 Milliarden, genau. Aber davon wollen sie ja Datencenter bauen, oder?
Ja, kann man ja auch umwidmen.
Das ist alles einfach. Also ich sag mal so, auch an der Stelle müssen wir sagen, unsere Telefone sind an Tag und Nacht. Wenn da jemand, also wir wären bereit. Wir stehen bereit. Wenn wir gerufen werden, sind die Mavericks am Start.
Ich lade meinen Akkuschrauber auf, dass wir die Server auch ausbauen können, falls notwendig.
Ja, die Racks, dann, das ist wichtig. Das ist sehr gut.
Los.
So,
hervorragend. Ja, viel gelernt. Es war mir eine Freude.
Es war mir eine richtige Freude. Nächste Woche haben wir einen Gast aus dem Silicon Valley. Ein Deutscher, der 15 Bücher geschrieben hat. Einen wahnsinnig tollen Podcast, einen wahnsinnig interessanten Newsletter hat. Der sozusagen die These hat, die letzte Person, die einen Führerschein macht, wurde schon längst geboren. Also insofern, die Welt wird autonom sein. Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber er hat uns zugesagt. Insofern haben wir nächste Woche, glaube ich, eine kurzweilige Unterhaltung mit jemandem, der sich wirklich intensiv mit der sozusagen Mobilität, autonomen Farm und so weiter beschäftigt. Und das eben aus dem Silicon Valley raus als Deutscher. Ich glaube, das wird ganz interessant. Bis dahin wünschen wir allen eine gute Restwoche. Und gutes Gelingen. Küss die Hand. Auf bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.